Erst überlegen. Der Sündenfall. Gott geht nicht zur Tagesordnung über. Er verkündigt Gericht und Gnade. Gericht, ja, Sündenfall. Gnade, eben Sündenfall. Und dank dieser Gnade Gottes ist die Lösung des Problems Sündenfall und alles, was dran hängt, eigentlich gelöst. Schauen wir uns diesen Vers ein bisschen näher an. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Gott spricht also mit der Schlange. Könnten wir auch. Nur hört sie uns nicht. Gott redet hier, wie gesagt, nach dem Sündenfall. Und die Feindschaft, die jetzt eigentlich da ist, aufgrund des Ungehorsams Gott gegenüber, diese Feindschaft hat Folgen. Vorerst einmal die Freundschaft, die zwischen Eva und der Schlange entstanden ist, eine falsche Freundschaft, eine falsche Beziehung eigentlich, die darf nicht weiter bestehen. Und deshalb, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange, zwischen Eva und der Schlange. Aber darin, was diese Feindschaft angeht, ist eigentlich dieser fast endlose Kampf zwischen Gott, Satan, Gott und dem Menschen zwischen Licht und Finsternis programmiert. Das gehört mit dazu. Ewige, könnte man fast sagen, Feindschaft zwischen Satan, zwischen dem Teufel und dem Menschen im Prinzip. Und dann Feindschaft zwischen dir und der Frau. Von Eva ist die Rede. Aber wir müssen da weiterblicken. Erst in Jesaja 7 wird uns gesagt, das ist Jahrhunderte später, dass der Messias von einer Frau geboren wird. Jungfrau. Es dauert bis dahin. Die Offenbarung Gottes geschieht nicht auf einmal, sondern schrittweise. Gott bereitet das Feld vor, damit die Offenbarung als solche dann überhaupt verstanden werden kann. Und dann ist die Rede zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Das heißt, zwischen den Nachkommen Evas und zwischen den Nachkommen des Bösen, Satans. Aber es heißt zwischen deinem Nachkommen Einzahl und ihrem Nachkommen auch wieder Einzahl. Und darunter haben ja nicht nur unsere Glaubensväter, auch die Juden in ihrer alttestamentlichen Auslegung nichts anderes als den Messias verstanden. Eindeutig, und das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch, zwischen deinem Nachkommen, das heißt also zwischen dem Nachkommen Evas, und damit ist hier der Messias bezeichnet, und ihrem Nachkommen, Nachkommen der Schlange. Da geht es nicht nur um das Böse als Prinzip, sondern dieses Böse gipfelt letzten Endes in dem Anti-Messias, in dem Antichristen. Hier gipfelt das Böse, Hier entfaltet es sich in seiner vollen Macht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Gott diesem Antichristen es erlaubt. Und das heißt sogar im Buch Daniel, dass er die Heiligen bezwingen wird. Da staunen wir. Vielleicht kriegen wir es auch mit der Angst zu tun. Aber vergessen wir nicht die große Trübsal, der Kampf zwischen Gott und dem Bösen. Hier ist nicht nur Gericht, sondern auch der Sieg schon angedeutet. Und zwar diese Nachkommen. Er wird dir in die Ferse stechen. Das heißt also, Satan wird den Messias verletzen, beziehungsweise zum Tode bringen. Aber dieser Schlangenbiss ist nicht tödlich in dem Sinn. Jesus Christus wird auferstehen. Aber er, der Messias, er wird dir den Kopf zertreten. Das ist letzten Endes eine tödliche Sache. Nun, Jesus hat den Sieg am Kreuz davongetragen. Aber der Endsieg, der steht noch aus. Und auf diesen Endsieg warten wir. Bis dahin wissen wir, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und bis dahin haben wir es auch mit diesem Kampf zu tun, zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis. Und in dieser Zeit leben wir. Wir haben also in diesem Vers sozusagen die ganze Heilsgeschichte. Auch das, was wir heute erleben, gehört mit dazu. Die Parameter der Erlösung sind angedeutet. Tod auf beiden Seiten. Aber der Sohn Gottes wird auferstehen. Satan wird endgültig vernichtet. Davon lesen wir dann in der Offenbarung. Aber nicht nur Feindschaft, sondern daraus wird eigentlich das Gnadenangebot, das der Messias Israel und auch den Heiden bringt, deutlich. Schauen wir uns ein bisschen mit der Strategie dieses Kampfes bzw. Satans. Schauen wir uns diese mal an. Feindschaft zwischen dir, deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Ich sagte schon, in dieser Zeit leben wir. Was wir erleben, ist nichts anderes als dieser Kampf. Aber gehen wir einmal in die Vergangenheit zurück. Satan hat nur eine Devise. Es darf nicht dazu kommen, dass dieser Jesus Christus, dass dieser Messias, der Erlöser, der Heiland der Welt wird. Das ist seine Devise von Anfang an. Und diesbezüglich entwickelt er ein Programm. Es darf nicht geschehen. Wir lesen im Alten Testament die Geschichten. Aber ich möchte euch eines sagen. Diese Geschichten sind nicht bloß Geschichten, um uns zu unterhalten, um uns irgendwie, sagen wir mal so, zu belehren. Es sind nicht bloß Geschichten, die man in der Sonntagsschule weitergibt, sondern sie haben wirklich eine ganz tiefe Bedeutung. Und wir müssen das einfach im Zusammenhang sehen. Von Anfang an bis zum Ende geht es Satan eigentlich nur um eine Sache. Die Verheißung Gottes, die hier gegeben ist, darf sich nicht erfüllen. Sein ganzer Kampf, sein ganzer Einsatz und das 24 Stunden am Tag gilt diesem Programm. Gott darf diese Verheißung, die hier gegeben ist, nicht erfüllen. Konkret. Was meint ihr, was verfolgt Satan eigentlich, wenn Kain seinen Bruder Abel erschlägt? Der erste Kriminalfall in der Geschichte, in der Bibel. Ja. Aber dahinter steckt eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Auch dieser Kampf zwischen diesen beiden ungleichen Brüdern, er dient diesem Zweck. Die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Gott findet aber einen Ausweg. Und dann geht es weiter. Schauen wir einmal, was machen die Patriarchen? Sarah landet im Harem des Abimelech. Denken wir einmal nach. Wenn sie da geblieben wäre, wäre diese Verheißung null und nichtig. Sie hätte sich nie erfüllen können. Nie. Aber Gott hat auch hier eine Lösung. Und dann haben wir es ja bei den Patriarchen, lest einmal richtig nach, mit lauter, ist ein bisschen übertrieben, aber mindestens drei Frauen zu tun, die keine Kinder kriegen können. Heilsgeschichtlich gesehen, die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Gott hat auch hier eine Lösung. Das heißt, Gott siegt auch in diesem Fall. Und dann geht es weiter. Gott geht ein Risiko ein, wie so oft, wenn er es mit Menschen zu tun hat, auch mit uns. Das ist immer ein Risiko. Abraham, nimm deinen Sohn, opfere ihn. Gott verhindert diese Opferung. Gott wusste, was er tut. Aber das hätte ja auch irgendwie schief gehen können. Menschlich gesehen. Und dann die Verheißung hier hätte sich nie erfüllen können. Denn der Messias sollte ja über Isaak kommen und nicht über Ismael. Denken wir an das Gesetz in Ägypten. Interessant. Alle jungen Kerle, Neugeborenen, Männlein, sollen vernichtet werden. Eine Geschichte. Gott findet auch da eine Lösung. Aber vergessen wir nicht, es geht auch hier um Heilsgeschichte. Wenn das wortwörtlich, buchstäblich so geschehen wäre, hätte sich diese Verheißung nie erfüllen können. Und so geht es weiter in der ganzen Geschichte des Alten Testaments. David kämpft mit Goliath. Ja, überlegen wir mal, menschlich gesehen, dieser Goliath hätte David platt gedrückt. Wieder Die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Das steckt dahinter. Aber der Sieg Davids ist gewiss. Saul verfolgt David. Wenn ihm das gelungen wäre, hätte Gott seine Verheißung nie erfüllen können. Im Buch Esther, da will dieser Haman die Juden alle vernichten. Judenpogrom. Wenn es ihm gelungen wäre, gäbe es keinen Messias, kein Kreuz, keine Vergebung, keine Auferstehung. Die Verheißung wäre null und nichtig. Auch hier, diese Geschichte, da geht es nicht nur jetzt um nationale Gefühle oder um Chauvinismus oder ich weiß nicht, wie man es noch nennen soll. Es geht hier um die Verheißung. Satan hat ein bisschen mehr Überblick und Übersicht als wir. Herodes, er plant genau das Gleiche. Und wenn Herodes, sagen wir mal, sich durchgesetzt hätte, ja dann, es gäbe keinen Messias, keinen Christus, keine Erlösung für keinen von uns. Nein, auch da gelingt es Gott, einen Ausweg zu finden. Aber der Kampf als solcher besteht weiter. Jetzt ist Jesus da, der Messias ist gekommen, die Verheißung hat sich teilweise erfüllt. Aber jetzt, dieser Jesus, der darf nicht ans Kreuz, der muss vorher erledigt werden. Denn die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Die Versuchungsgeschichte in Matthäus 4, Lukas 4. Um was geht es dem Teufel da? Wirf dich hinab, steht doch in der Bibel geschrieben, dass er dich bewahren kann. Die Pharisäer stellen Jesus nach. Egal, ob er durch ein Ehrenfeld geht, egal, ob er in der Synagoge einen heilt, sie stellen ihm nach. Warum? Und letzten Endes beschließen sie, der muss erledigt werden. Die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Das steckt dahinter. Und dann, Jesus kämpft in Gethsemane. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus mit dem Tode rang. Und zwar dermaßen, dass er geschwitzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes Blut geschwitzt hat. Er rang mit dem Tod. Er darf nicht am Kreuz sterben. Jetzt will Satan ihn erledigen. Jesus stirbt am Kreuz. Er aufersteht sogar. Aber auch das will der Teufel dann verhindern. Da werden römische Wachen aufgestellt, da wird das Grab versiegelt, damit er ja nicht rauskommen kann. Und dann wird auch noch die Lüge verbreitet. Naja, die Römer waren halt hundsmüde und sind eingenopst und da ist er, irgendwie ist er da raus und weg war er. Es darf nicht wahr sein. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Das, was da geschehen ist auf Golgatha, darf nicht wahr sein. Damit haben wir es doch zu tun, wenn wir das Evangelium bezeugen. Aber Jesus aufersteht und kümmert sich nicht um Siegel, um einen riesig großen Stein. Nein, Gott behält den Sieg. Und jetzt? Ja,
Jetzt würden wir fast sagen, jetzt ist Satan ja irgendwie arbeitslos. Nein. In Offenbarung 12 lesen wir ganz klar, nachdem es ihm nicht gelungen ist, die Frau mit dem Kind zu beseitigen, wendet er sich gegen die, die das Gebot halten, die diesem Jesus Christus nachfolgen. Das heißt, er wendet sich gegen die Gemeinde. Denn die Gemeinde gehört ja mit zu diesem Heilsplan Gottes. Und alle Kämpfe der Gemeinde im Laufe der ganzen Kirchengeschichte, es darf nicht wahr sein, die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Aber Jesus hat klipp und klar gesagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aber Jesus hat Kampf vorausgesehen. Die Gemeinde wird angefeindet, sie wird bekämpft. Und dazu benutzt Satan zwei Möglichkeiten. Das eine ist Verfolgung und das andere ist die Narrenfreiheit. Beide Varianten haben den einen Zweck. Die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Gleich am Anfang, Verfolgung, Stephanus, der erste Märtyrer, stirbt und so geht es weiter. Weiter in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag. Oder aber die andere Variante, die Narrenfreiheit. Satan ist so schlau. Was er nicht durch Verfolgung erreicht, erreicht er eben durch diese grenzenlose Freiheit. Postmodernismus, alle haben Recht, du darfst ja nur nicht sagen, dass Jesus der einzige Erlöser ist. Alle haben Recht. Der eine so, der andere anders und alle Religionen führen zu Gott. Merken wir, Narrenfreiheit und wie gefährlich diese Narrenfreiheit ist. Wir haben ja heute schon in zig Bibelschulen, ich könnte auch Namen nennen, in zig Bibelschulen, die bis zum heutigen Tag irgendwie als bibeltreu waren, die schiefesten Auslegungen über das Wort Gottes, über Christus, unmöglich. Narrenfreiheit. Und es geht einen Schritt weiter. Nicht bloß die Gemeinde steht im Blickpunkt Satans. Es geht hauptsächlich um Israel. Aha, Israel. Und jetzt stehen wir mitten in unserer Zeit. Nicht seit der Staatsgründung Israels, schon längst vorher, hat dieser Kampf gegen Israel begonnen. Warum? Ja, schlicht einfach, Israel hat Verheißungen. Und nicht nur Israel, Israel als Land. Jesus Christus wird auf dem Ölberg wiederkommen. Aber das darf nicht geschehen. Das ist der Kampf, um den es geht. Und deshalb, 1903, da hat die britische Regierung den Vorschlag gebracht, den damaligen Zionisten, Uganda als ihre eigene Kolonie, Israel zur Verfügung zu stellen, als Heimat für die Juden unter voller autonomen Herrschaft. Und auf dem 6. Zionistenkongress hat man dieses Angebot angenommen und sogar eine Delegation bestimmt, die sich an Ort und Stelle erkundigen soll, das alles angucken soll, wie, wo, was kann man da machen. Nur, es kam nicht dazu, weil England sein Versprechen nicht gehalten hat. Aber hier merken wir wieder, weg von Israel, eine Möglichkeit, das wäre doch was. Und die Juden fallen fast rein. Es darf nicht wahr sein. In Uganda, da gibt es keinen Ölberg. Aber Jesus kommt auf dem Ölberg wieder. Und Jesus hat mit Israel noch ein Riesenprogramm zu bewältigen. Mit Israel. Nicht in Uganda. Und dann, wenn wir so Israel ansehen, aus 185 Ländern sind bis zum heutigen Tag aus 143 Ländern Juden heimgekehrt nach Israel. Also da gibt es im Alten Testament Sacharja, Jesaja, Jeremia, da gibt es Daniel, da gibt es unwahrscheinlich massive Bibelstellen, die von dieser Heimkehr Israels berichten. Wie Gott sie sammeln wird aus der ganzen Welt. Aber bis zum heutigen Tag steht in der Charta der Palästinenser, dass Israel als Volk ausgelöscht werden muss. Und kein Hahn kräht deswegen. Und keine UNO sagt was dagegen. Nichts. Ja. Wenn du mal ein Bügeleisen hast, das zu viel Watt verbraucht, dann brüllt die ganze EU schon dagegen. Und wenn die Gurke mal nicht so krumm ist, wie die EU das vorschreibt, dann gibt es Gesetze, die seitenlang sind. Nee. Die Palästinenser betonen es immer wieder, Israel muss ausgelöscht werden. Es gibt Lehrbücher, die Palästinenser, da ist der Staat Israel überhaupt nicht markiert, überhaupt nicht zu finden. Und die Welt geht zur Tagesordnung über. Und wenn die UNO Resolutionen verfasst, dann sind die meisten gegen Israel. Woher dieser Kampf gegen Israel? Der ist doch logisch nicht zu erklären. Absolut nicht. Die Verheißung darf sich nicht erfüllen. Das ist es. Hier ist der Kampf und den erleben wir heute sozusagen. Aber es geht ja nicht nur um Israel, sondern es geht um Jerusalem. In Sacharja gibt es fantastische Verheißungen diesbezüglich. Gott hat Jerusalem erwählt. Und Jerusalem ist der Laststein. Und die Völker werden versuchen, diesen Laststein wegzuheben. Aber sie werden sich dabei verletzen. Alle Völker, heißt es. Was soll denn dieses Geschrei und dieses Gebrüll heute um Jerusalem? Nee, nicht Moskau, nicht Washington, nee, Israel und Jerusalem. Mama mia, was ist denn dieses Jerusalem auf dieser Welt und dieses Israel? 21.000 Quadratkilometer, ungefähr so viel Hessen, so groß, das ist Israel. Und die ganze Welt dreht sich um Israel. Was soll das? Hier, die Verheißung. Darf nicht wahr werden. Es darf nicht dazu kommen, dass Gott sein Reich bzw. Jerusalem als diese Stadt des Friedens erkoren wird. Warum? Weil Jesus hier in Jerusalem wieder einziehen wird. Der Messias wird kommen. Und der Messias hat es direkt mit Jerusalem zu tun. Aber es darf nicht wahr sein. Das darf nicht geschehen. Das ist der Kampf heute, wenn es um Jerusalem geht. Aber langsam setzt sich Gott durch. Neben den Vereinigten Staaten sind es mindestens zwei andere Länder, wohl unbedeutende, die sich ihre Hauptstadt nach Jerusalem verlegt haben. Aber vergessen wir nicht, Russland hat ja schon seit April die Hauptstadt in Jerusalem. Und unbemerkt, kein Gebrüll, nichts, nichts, Schweigen in der ganzen Welt. Nur wenn die Amis was tun, dann brüllt die ganze Welt wie am Spieß. Hier haben wir die heilsgeschichtliche Bedeutung. Es darf nicht geschehen. Diese Verheißung darf sich nicht erfüllen. Jerusalem. Geschwister, Jerusalem hat eine ganz, ganz fantastische, eine großartige Bedeutung. Es geht nicht ohne, ausgeschlossen. Ich habe bei Jakob Kröker in seiner Auslegung zum Buch Daniel eine sehr interessante Aufstellung gefunden. Ich gebe sie euch wieder. Jerusalem entsteht durch Offenbarung. Also, Jerusalem ist nicht eine Hauptstadt, ist nicht eine Stadt, die irgendwie gegründet wurde, nein, sondern Jerusalem hat als Grundlage die Offenbarung Gottes. Gehen wir zurück. Abraham, auf dem Berg, den ich dir zeigen werde, da sollst du Isaak opfern. Und dieser Berg war der Berg Moria, heute der Tempelberg. Heute der Tempelberg. Also Jerusalem, keine menschliche Erfindung, keine menschliche Gründung, sondern Gott begründet Jerusalem durch Offenbarung. Und hier, da ist der Bock, den opfere. Und damit ist schon Golgatha vorgeschattet. Da, die Verheißung hängt an Jerusalem. Ein zweites bei Jakob Kröker. Jerusalem lebt von der Offenbarung. Und zwar von der Offenbarung Gottes. Im Alten Testament, das ganze Alte Testament, hier geht es um Jerusalem. Auch wenn Nebukadnezar Jerusalem schleift, es kommt dann hinterher ein anderer, den Gott sich erwählt hat. Er wird übrigens Messias genannt. Kyros, mein Gesalbter, mein Messias. Der gibt den Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Und Jerusalem ist im Laufe der ganzen Geschichte über 130 Mal zerstört und wieder aufgebaut worden. Also Jerusalem, wie Kröker schreibt, lebt von der Offenbarung bis zum heutigen Tag. Und dann seine dritte Bemerkung: Jerusalem dient als Offenbarung. Und da merken wir, wie Gott Heilsgeschichte abwickelt, wie Gott Heilsgeschichte verwirklicht. Das sehen wir heute mit unseren eigenen Augen. Der Kampf um Jerusalem. Im Sechstagekrieg war auch Kampf um Jerusalem. Damals mit Waffen. Aber heute? Heute hat dieser Kampf um Jerusalem eine ganz andere Dimension erlangt. Jerusalem dient als Offenbarung. Und da merken wir, wenn es um Jerusalem geht, wenn es um Israel geht, dass wir eigentlich in der Endphase der Endzeit stehen. Das merken wir ganz klar. Da können wir fast an der Uhr ablesen, wo wir sind, wie spät es ist. Denn die Verheißungen da, alles andere ist schon längst hinter uns. Golgatha und all diese Ereignisse, die Satan verhindern wollte, die sind alle hinter uns. Aber jetzt erleben wir es. Es geht um Israel, es geht um Jerusalem. Und damit ist die Endzeit angedeutet. Dieser Vers spricht aber auch vom Sieg. Nicht nur vom Kampf, sondern vom Sieg. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 8, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Weshalb ist es Satan bis zum heutigen Tag nicht gelungen, sich durchzusetzen? eben, Jesus Christus ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören, seine Pläne zu vereiteln, letzten Endes sie undurchführbar zu machen. Und von Anfang an, denken wir mal an den ersten Mord, ja, wenn Satan da den Mord, er hat ihn provoziert. Und Gott findet den Ausweg. Aber wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre die ganze Heilsgeschichte unmöglich gewesen. Und die Verheißung hätte sich nie erfüllen können. Aber so muss Satan immer wieder eine neue Strategie, eine neue Taktik anwenden und immer wieder neue Objekte finden, um sich querzustellen. Und jetzt merken wir es, jetzt sind wir in der Endzeit. Es geht um Jerusalem, es geht um Israel. Satan weiß, dass er in Kürze die Waffen strecken muss. In Offenbarung heißt es, er weiß, dass er wenig Zeit hat und deshalb arbeitet er auf Hochtouren, mindestens 3 Schichten pro Tag, um sich durchzusetzen. Aber die Bibel sagt uns klipp und klar, letzten Endes der Feuersee, der Antichrist mit all den Erscheinungen dieser Endzeit wird da vernichtet und hier wird er sozusagen, begraben. Nee, hier erleidet er sozusagen sein Ende. Was lernen wir aus dem Ganzen? Einmal, wir verstehen etwas besser, was diese ganze Kirchengeschichte und Heilsgeschichte mit Israel und Gemeinde und all das, dass das eigentlich der Heilsplan Gottes ist. Gott erfüllt seinen Plan. Schrittweise, aber er erfüllt, wenn die Zeit da ist. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kann Herodes toben, wie er will. Der Sohn ist da. Und die Pharisäer können machen, was sie wollen. Der Sohn ist da. Und er stirbt am Kreuz. Die Verheißung erfüllt sich. Wir lernen einmal, die Dinge einzuordnen. Und die Übersicht, die ist sehr wichtig. Es sind nicht bloß Geschichten, damals und heute, die wir lose aneinanderreihen können, sondern hier gibt es eine Abfolge, weil Gott einen ganz bestimmten Plan hat. Und ein zweites: Wir dürfen Gott vertrauen. Bis zum heutigen Tag ist Gott noch keinen Schritt nach rückwärts gegangen. Und er wird das auch nicht. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Aber Jesus hat ihn entmächtigt am Kreuz und von diesem Augenblick an ist die Schlacht eigentlich gewonnen. Der Endsieg, der steht noch aus. Ich schließe mit einem bekannten, vielleicht unbekannten Lied von Blumhardt. Es heißt in der 4. Strophe: Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt.